Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie. Wir sprechen heute mit Niklas Gessner von Bündnis 90 Die Grünen. Hallo Niklas.
Guten Tag Marc, danke, dass ich da sein darf.
Niklas, wer bist du und was machst du bei den Grünen?
Ich bin Niklas, bin 25 Jahre jung, studiere soziale Arbeit, arbeite als Fraktionsreferent für Social Media, arbeite in Remscheid bei den Grünen in der Ratsfraktion und bin bei den Grünen jetzt mittlerweile seit fast 9,5 Jahren und darf seit 2020 im Stadtrat sein und war davor so knapp 4 Jahre im Vorstand der Grünen in Solingen und bin dort für die eine grüne Fraktion. Wir haben ja in Solingen leider so ein bisschen unser Problemchen im Stadtrat gehabt, bin dort halt Fraktionssprecher für die eine Fraktion, also Fraktionsvorsitzender, wie es bei den anderen Parteien heißt.
Du bist bei den Grünen in Solingen ja eigentlich schon immer dabei. Was hat dich damals dazu gebracht, den Grünen beizutreten und damit zu machen?
Ich finde das total krass, erstmal, dass du auch so sagst, immer dabei, weil das ist auf jeden Fall, also als ich damals Mitglied geworden bin, war ich glaube ich so das 108. Mitglied oder 110. Mitglied gerade und jetzt sind wir bei 330 Mitgliedern, glaube ich, in Solingen und dennoch gibt es diese Partei ja ultra lange schon so einfach und ich finde das total krass, also auch von der Perspektive her, weil aus meiner Sicht bin ich halt nicht immer dabei und glaube ich aus ganz vielen Perspektiven war ich auch nicht immer dabei, aber seit 2015 hat sich die Partei halt massiv verändert, weshalb ich damals beigetreten bin, wegen Merkel eigentlich. Also ich war unglaublich fasziniert von Merkels Flüchtlingspolitik, zunächst zumindest. Mhm. Also beziehungsweise sie hat ja einen Schwenkkurs gemacht, also der anfängliche Flüchtlingspolitik von ihr war ja einfach nicht existent, den gab es nicht. Dann war sie aber immer sehr menschlich und sehr liberal. Wir schaffen das. Ich fand das enorm großartig, weil mich halt auch mein christlicher Glauben damals auch schon sehr geprägt hatte, schon so von dem Menschenbild her. Und die Grünen waren halt die einzige Partei, die sich 100% hinter Merkel gestellt hat. Und deswegen habe ich gesagt, ja gut, dann gehe ich mal zu den Grünen und bin dann Dezember 2015 den Grünen beigetreten.
Aber jetzt sprichst du christliche Werte an, nicht die CDU?
Nicht die CDU, nein. Also ich glaube, es ist schwierig zu sagen, ob christliche Werte universell links oder rechts sind. Ich glaube, das ist total, es ist schwierig, glaube ich, so was den Glauben angeht, weil ich möchte auch christlichen Schwestern und Brüdern ihre Grundüberzeugung nicht absprechen und den Glauben. Aber für mich war Christentum halt schon immer liberal geprägt. Also es kam auch sehr viel durch meine Mutter, die mir auch sehr liberalen Christentum beigebracht bekommen. Also man kriegt ihn ja beigebracht so ein bisschen, kriegt ihn näher gebracht. Und halt auch durch meine Gemeinde, die Lutherkirche in Solingen, ich auch nochmal sehr viel auch so in der liberalen Theologie nochmal so gelernt habe, dass fand ich schon immer faszinierend, so auch so Richtung Martin Luther und so weiter, so viel, viel liberaler zu sehen. Gott bestraft nicht, Gott liebt unendlich. Und christliche Werte, finde ich, sind auf jeden Fall mindestens mal genauso gut mit den Grünen zu vereinbaren wie mit der CDU, wenn nicht sogar besser.
Schauen wir doch mal auf das Ergebnis der Bundestagswahl. Ist jetzt schon wieder ein bisschen her, ja. Aber immer noch mehr als relevant. Die Grünen haben da 11,61% der Stimmen geholt. Das sind etwa 3 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Bundestagswahl. Trotzdem das zweitbeste Ergebnis der Grünen insgesamt. Warum würdest du sagen, sind die Grünen trotzdem so enttäuscht von dem Ergebnis? Weil also viele Parteien, jetzt beispielsweise die FDP hat es ja überhaupt nicht in den Bundestag geschafft. Die SPD hat auch gnadenlos verloren. Die Grünen natürlich auch, aber wie gesagt, zweitbestes Ergebnis überhaupt. Dennoch hat man das Gefühl, die Grünen sind sehr, sehr enttäuscht über das Ergebnis. Auch jetzt Habeck und Baerbock wollen sich auch jetzt mehr in den mehr zurückziehen und nicht mehr ganz so präsent sein in der Partei. Wie würdest du das Ganze analysieren?
Ich glaube, da kommt man nochmal zurück zu dem, was ich vorhin gesagt hatte, dass die Partei sich einfach verändert hat speziell seit 2018. Damals haben halt Robert und Annalena den Parteivorsitz übernommen in Hannover Anfang des Jahres 2018. 2015 war es halt eher so, als ich Mitglied geworden bin, da hatten wir irgendwann 2017 sogar eine 6%-Umfrage oder eine 5%-Umfrage bundesweit. Natürlich ist es seitdem, hat sich das, also es ist ja verdoppelt dann trotzdem immer noch. Und wie du schon gesagt hast, das zweitbeste Ergebnis. Wir kommen von ganz anderen Dingen her. Aber die Zeit zwischen 2019 und 2022 hat aber schon gezeigt, dass es auch noch mehr Potenzial in Deutschland für eine grüne Partei gibt. Und dass die Grünen eigentlich den Anspruch haben, die stärkste progressive Partei vor der SPD in Deutschland zu sein. Und dementsprechend hat uns das halt nicht zufriedengestellt. So, klar, zweitbestes Ergebnis. Man hat immer noch gesehen, dass wir von allen Ampelparteien die Partei waren, die am deutlich besten da rausgekommen ist aus der Bundestagswahl. Aber so richtig zufrieden hat uns das trotzdem nicht gemacht, weil wir halt einfach wissen, wir können mehr. Also in Solingen haben wir letztes Mal bei der Bundestagswahl 16% geholt und haben jetzt zwar immer noch starke 12% geholt. Aber gut, sind halt trotzdem 4% weniger.
Was glaubst du denn, sind so Punkte, an denen die Grünen vielleicht Vertrauen verloren haben. Ich meine, man liest immer über so ja, Wörter wie Verbotspartei, Elitenprojekt, ne? Natürlich das Thema Gebäudeenergiegesetz, Heizungsgesetz war ein großes Thema. Was glaubst du, waren die Gründe dafür, dass die Grünen jetzt doch eben nicht so ein mehr Prozentpunkte geholt haben, sondern jetzt eben diese 11,61%?
Boah, ich glaube, das hat echt ganz viel damit zu tun, einmal was mit einer Stärke zu tun eigentlich, weil wir 2020, 2021 Leute aus unglaublich vielen Schichten erreicht haben. Also zum einen konservative Feuerwehrmänner, linke Vorstandsfrauen, Personen in der queeren Szene in Innenstädten und so weiter, einfach alle. Sie haben super viele Leute erreicht und Leute, die sonst CDU gewählt haben, Leute, die sonst SPD gewählt haben, sonst FDP, Linke, haben gesagt, ey, Grüne, da können wir uns irgendwo hinter versammeln. Das ist ja erstmal eine Stärke gewesen, das haben wir gut gemacht. Wir konnten in der Regierung aber halt nicht alle Seiten befriedigen. Die Frage ist auch, muss man das? Kriegt man das überhaupt in der Regierung? Vielleicht kriegt man das nicht unbedingt hin, aber versuchen sollte man es. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache. Grüne waren halt eine Projektionsfläche halt auch enorm. Das ist cool, dass wir es hinbekommen haben. Das ist sehr gut, dass wir es geschafft haben. Aber das ist rückblickend dann halt eben auch eine Schwäche, weil man kann nicht allen Projektionen direkt gerecht werden.
Wenn wir jetzt mal auf die Ergebnisse bei den jungen Wählern schauen, dann ist es so, dass bei den Erstwählenden die Grünen nur 10% geholt haben. Bei der letzten Bundestagswahl waren es aber 23%. Also vor allem bei den jungen Menschen haben die Grünen auch wirklich verloren. Hm. Was glaubst du, sind da speziell jetzt Gründe oder könnten Gründe sein?
Also ich glaube, einmal muss man sehen, dass die Zahlen von den Erstwählern in 2021 natürlich nicht die gleichen Personen, also wenn man 2021 Erstwähler war, dann ist man natürlich 2025 nicht mehr Erstwähler und man weiß natürlich erstmal nicht, wie per se die Leute, die 2021 uns gewählt haben, als Erstwähler jetzt gewählt haben. Aber auch dort kann man an den Zahlen schon erkennen, dass trotzdem dass trotzdem es runtergegangen ist. Oh Gottes Willen, ich bin 25, ja. Ich hab mit 18, 19-Jährigen am Hut, aber es ist halt. Also die ganze Gesellschaft ist ja trotzdem total verunsichert. Ich glaube, was man immer erkennen kann, ist halt immer, dass junge Menschen 2021 haben sie FDP und Grüne gewählt, waren beides Oppositionsparteien. Bei der Europawahl dann letztes Jahr massivs Volt, die absolut gar keine Rolle diese Bundestagswahl gespielt haben. Damals Volt und AfD massivs und jetzt Linke und AfD massiv. Und eigentlich, was man zumindest immer dahinter erkennen kann, ist, dass zumindest Opposition immer gewählt wird. Das heißt, junge Menschen sind erstmal grundsätzlich, glaube ich, mit viel unzufrieden, wie es läuft. So, und natürlich kriegen die Personen, das ist ja auch richtig, und die Parteien dafür die Verantwortung zugeschoben, die natürlich auch in dem Moment regieren. Das ist ja auch richtig erstmal, weil wir haben ja auch Verantwortung für das Land übernommen. Aber ich glaube, das ist mit so einer Sache eine riesige Unzufriedenheit und noch nicht wissen, wohin geht es. Und halt sich auch ein bisschen finden wollen. Aber das ist ganz normal. Also ich bin in der Partei, ich weiß, welche Partei ich wähle. Aber ganz ehrlich, wenn ich nicht bei den Grünen wäre, wüsste ich jetzt auch nicht. Also natürlich, man entwickelt sich dann ja auch irgendwie anders und so weiter. Das hätte auch durchaus sein können, dass ich dann auch immer noch überlege, welche Partei ich wähle. Jetzt keine Frage. Grüne halt. Ich bin komplett überzeugt, aber...
Es ist ja auch immer sehr unterschiedlich. Es gibt ja verschiedene Inhalte, die zu verschiedenen Zeitpunkten relevant sind.
Genau.
Jetzt sind halt eben einfach so Themen wie Sicherheit, wie Wirtschaft deutlich relevanter gewesen für die Menschen als jetzt zum Beispiel das Thema Klimaschutz, was halt eben das Kernthema der Grünen ist. Und das war halt 2021 einfach ein größeres Thema, weil jetzt... ja im Wahlkampf zum Beispiel überhaupt kein Thema. Das ist sicherlich auch irgendwie ein Punkt.
Absolut.
Trotzdem, was ich sehr oft höre oder was man sehr oft hört, ist halt dieses, ja, die Grünen sind quasi auch irgendwie Klimaschutz, aber irgendwie auch nur für die Reichen. So, ne? Also im Sinne von, grün wählen muss man sich leisten können. Sagt man ja auch oft im Sinne von, die grünen Wähler sind eigentlich die, die die FDP gerne hätte.
Ja.
Hatte zum Beispiel Rolf Breuer von der Linkspartei bei mir im Podcast gesagt. Schaffen es die Grünen irgendwie nicht, die breite Masse anzusprechen und eben auch diese sozialen Themen mit reinzubringen? Weil, also die Linkspartei würde ja zum Beispiel argumentieren, dass die Grünen die sozialen Themen immer als allererstes rauswerfen und alles andere dem vorschieben. Wie würdest du das sehen?
Also ich glaube erstmal, wenn man sich das Programm anguckt, ist es so, dass wir... Na klar, nicht die Linken. Die Linken sind eine sozialistische Partei. So, ich finde auch deren Finanzprogramm nicht unbedingt 100% realistisch. Dementsprechend auch nicht alle Forderungen. Aber dass sie da natürlich dort deutlich radikaler auftreten als wir. Aber dass wir an sich eigentlich sogar, also ein sozialeres Programm haben als die Sozen. Ich bin selber Verdi-Mitglied, ich bin selber Gewerkschaftler, also nicht aktiv in der Gewerkschaft, aber ich solidarisiere mich mit Verdi, ich zahle meinen Beitrag zu Verdi, möchte in der Gewerkschaft sein. Und ich weiß, dass wir Grüne sehr viel Zeit auch darin investieren, zu schauen, wie kriegen wir vernünftige Sozialprogramme hin, gerade weil wir halt wissen, dass uns das vorgeworfen wird, und würde dementsprechend sagen, ja, das Programm von uns ist gar nicht mal so schlecht, wenn man sich das anguckt. Aber offensichtlich bekommen wir es nicht hin, das in der Bevölkerung vernünftig zu kommunizieren. Und möglicherweise ist unser Programm auch einfach nicht zureichend oder zu wenig möglicherweise auch einfach an der Stelle.
Da du gerade eben Verdi angesprochen hast, eine ganz kurze Nachfrage dazu, weil es gerade ein aktuelles Thema ist, jetzt eben auch hier in Solingen, aber auch ja, ich meine deutschlandweit, hat Verdi ja gestreikt. Und hier gab es zum Beispiel Probleme mit, dass Müll halt nicht abgeholt wurde. Ne? Und es ist ja oft so in der Wahrnehmung vieler Menschen, dass wenn jetzt Verdi streikt, dann leidet ja die breite Masse der Bevölkerung darunter. Ne? Man leidet darunter, dass die Bahn nicht fährt, dass man irgendwie gucken muss, dass man zur Arbeit kommt.
Ja.
Man leidet darunter, dass der Müll nicht abgeholt wird und man sich da noch irgendwie drum kümmern muss. Jetzt werden da viele Argumente laut im Sinne von, ja, das müssen wir doch mal irgendwie einschränken, dass das nicht immer so, ich meine, die streiken, also gefühlt streiken die immer, das sind so Argumente, die man hört. Wie würdest du das Ganze einschätzen? Also die Situation mit Gewerkschaften und die Situation mit Verdi allgemein, weil du das gerade angesprochen hast.
Darf ich sehr direkt sein?
Ja, gerne.
Ich halte die Forderung für absoluten Scheiß. Also so Gewerkschaft, also irgendwelche Streikrechte oder so ein. Also klar, das ist nervig. Natürlich, ich finde es auch nervig, aber es ist noch viel nerviger, einfach halt beschissen bezahlt zu werden. So, und wie du schon gesagt hast, ja, wenn Verdi streikt, da ist wahnsinnig, es ist dann wirklich am Arsch teilweise schon für so einen Tag. Oder halt eine Stadt. So, aber es zeigt halt auch einfach enorm, wie viel halt auch unsere Gewerkschaft an Leute repräsentiert. So, und wenn dann halt die Genossinnen und Genossen in der Gewerkschaft halt auf die Straße gehen, dann ist das erstmal wichtig. Klar, nervt das, aber irgendwo muss halt Druck erzeugen. Und Streikrecht ist ein unglaublich wichtiges Recht in diesem Land. Und ich glaube, wenn wir das einmal anpacken, haben wir richtig Probleme, weil das ist, glaube ich, ein Fass ohne Boden. Weil es ist total subjektiv.
Dann nochmal ein Blick auf die Linkspartei. Die haben ja jetzt den Grünen einige Stimmen geklaut. Jetzt gerade zum Ende des Wahlkampfs haben die sehr profitieren können durch die Abstimmung zu den Migrationsgesetzen im Bundestag beispielsweise, durch die Demonstrationen, wo die Linke sich natürlich am allermeisten gegen Merz positioniert hat und da natürlich auch ausgeschlossen war, dass die mit Merz irgendwie koalieren.
Genau.
Womit könnten die Grünen auch linken Wähler wieder mit ins Boot holen? Oder ist dieser Weg, den Habeck ja auch gegangen ist, eher ein Weg der Mitte einzuschlagen, eher so diese Merkel-Lücke quasi zu füllen? Ist das weiterhin eine gute Idee? Ist das ein taktischer Fehler? Es ist ja eben schwierig. Ne? Man muss irgendwie die konservativeren Kreise möchte man abgreifen, man möchte aber auch die sehr linken Kreise vielleicht mitnehmen. Das ist natürlich irgendwie so ein, so ein Widerspruch.
Ich glaube, also einmal kann man linke WählerInnen auf jeden Fall davon überzeugen, von der linken Außenpolitik. Also ich finde, was die Linken machen, ist jetzt nicht per se links in der Außenpolitik, in der Europapolitik. Also wenn man rein auf Deutschland guckt, die haben krasse Vorschläge, was den Arbeitsmarkt angeht, was die Sozialpolitik angeht, was auch gerade Wohnungspolitik angeht. Ich halte zwar nichts von einer Mietpreisdeckelung, eine Mietpreisbremse, ist auf jeden Fall wichtig, aber komplett zu deckeln halte ich persönlich erstmal nichts davon. Aber da sind sie einfach echt weit und haben wirklich progressive Vorschläge, sind auch einfach mit einer der besten Vertreterinnen, weil sie sich wahnsinnig gut darin auskennen. Aber dann an der deutschen Grenze endet aus meiner Sicht diese linke Politik. Also ich finde es sehr gut, dass die Linken seit Sarah Wagenknecht draußen ist, deutlich proeuropäischer geworden sind. Und das möchte ich anerkennen. Und das klingt auch nicht mehr wie irgendwie, wir haben da von Putin eine Mail bekommen und das müssen wir jetzt hier irgendwie mal kurz sagen bei Markus Lanz. So klingt das nicht mehr. Also man merkt einfach, dass Sarah Wagenknecht draußen ist und dass die Linken sich da auch einen neuen Weg geben wollen. Auf der anderen Seite finde ich dann halt aber immer noch, dass das ziemlich EU-kritisch oft klingt und dann halt teilweise, und das habe ich ja im Wahlkampf dann auch in einem Reel gesagt, was ja so ein bisschen schlecht ankam bei linken WählerInnen, ich gesagt habe, ich finde es teilweise auch ein bisschen naiv halt, jetzt zu sagen so, jo, wir müssen einfach mal mit Brasilien und China reden und dann wird das schon mit der Ukraine, weil du siehst, die USA versucht das jetzt gerade, ziemlich genau diesen Weg davon ein bisschen mehr auch Richtung Putin zu gehen, um Putin zu verstehen und versuchen da irgendwelche Friedensabkommen gerade zu verhandeln und 30 Tage, also Waffenruhe, aber da kommen halt auch nicht schnell Antworten von Russland. Also offensichtlich hat Russland auch kein wirkliches Interesse. Genau das, was Grüne schon seit Jahren sagen. Putin ist der Aggressor, Putin hat kein Interesse am Frieden. Und ich glaube, damit können wir auf jeden Fall linke WählerInnen wieder überzeugen, dass linke Politik halt gerade dann gut links ist, wenn sie halt international gedacht wird. Und das ist ja auch der Anspruch der Linken, das sagen sie ja auch immer. Aber ich finde nicht, dass sie es wirklich umsetzen.
Was sollten jetzt die Grünen aus dem Ergebnis der Bundestagswahl für Lektionen rausziehen? Vielleicht für die nächsten 4 Jahre, aber vor allem für die nächsten Wahlkämpfe.
Also jetzt zum einen, glaube ich, sollten wir versuchen, ein bisschen weniger wissenschaftlich zu klingen. Also ich habe mir mal den Spaß gemacht, ich habe mir mal unser Kommunalprogramm auch angeguckt, so die Präambel und so weiter alles. Also eigentlich schon Präambel, warum sagt man nicht einfach Einleitung so? Ja, habe ich mir die Präambel angeguckt, die Einleitung angeschaut.
Das ist dann wieder ein bisschen zu diesem Thema Elitenprojekt.
Ja, genau so. Und habe mir das mal durchgelesen, dachte mir so, boah, what the fuck, ich finde das voll, das klingt so schrecklich. Also klingt wie ein Uni-Aufsatz halt. Da steht wahnsinnig viel kluges Zeug hinter, auf jeden Fall. Aber damit erreichst du halt Leute erstmal nicht. Und natürlich kommt dann das Gefühl bei Menschen halt auch nochmal auf, gerade wenn dann halt auch nochmal speziell viele gut betuchte Menschen uns wählen, boah, das ist ein absolutes Eliteprojekt und das kann ich komplett nachvollziehen. Und ich komme halt eben halt eher familiär aus einer Arbeiterfamilie und bin ja trotzdem mit den Grünen. Und ich glaube, da müssen wir einfach enorm viel beim Wording anpassen. Wie gesagt, ich glaube, die Sozialpolitik müssen wir mehr in den Vordergrund tun. Möglicherweise müssen wir halt auch einfach Dinge nochmal anpassen, weil klar, ich würde sagen, ich bin mit unserem Sozialprogramm irgendwie d'accord, ich finde das gut, aber offensichtlich finden halt gewisse Menschen, gerade was die Wohnungspolitik angeht, ist es halt nicht radikal genug oder vielleicht nicht konsequent genug und da muss man möglicherweise einfach was abändern, ohne vielleicht automatisch halt auch, also wir sind ja trotzdem Leute, die an die Marktwirtschaft glauben irgendwo, an eine sozial-ökologische Marktwirtschaft, aber ich glaube, man kriegt da auch einen guten, das ist ein schmaler Grat, aber man kriegt, glaube ich, auch sehr gut bezahlbare Wohnungen hin in einer sozialen ökologischen Marktwirtschaft. Wien ist zum Beispiel ein gutes Zeichen dafür. Manchmal müssen es auch einfach Genossenschaften sein, die wahnsinnig viel, oder die Stadt, die da wahnsinnig viel investiert, wenn es halt die Wirtschaft nicht hinkriegt.
Die neue Regierung steht zwar noch nicht, aber CDU und SPD führen jetzt ja gerade Koalitionsgespräche. Ja. Die Sondierungsgespräche sind bereits abgeschlossen. Über das Sondierungspapier habe ich letzte Woche was näher gesprochen und du hattest ja auch deinen Kommentar dazu abgegeben.
Danke nochmal.
Jetzt war mit das größte Thema eben die Finanzpolitik. Hm. Und gerade eben, wir nehmen das Ganze jetzt am Dienstag, den 18. März um 17.30 Uhr auf, gerade eben wurde genau dieses Finanzpaket vom Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen. Hm. Und zwar eben die Ausnahmen von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben, die über 1% des Bruttoinlandsprodukts überschreiten und eben das Sondervermögen Infrastruktur für den 500 Milliarden, wo ja eben die Grünen jetzt auch deutliches Geld für den Klimaschutz mit reinverhandelt haben, nämlich eben diese 100 Milliarden. Erstmal, wie schaust du jetzt auf dieses Ergebnis, dass das durchgekommen ist und wie schaust du auf die Verhandlungen, die die Grünen mit CDU und SPD geführt haben in den letzten Tagen?
Also erstmal bin ich froh, dass das mit der Sicherheit durchgekommen ist, weil das wäre mit den Linken, glaube ich, deutlich schwieriger geworden einfach in den Verhandlungen. Das hatte ich ja vorhin schon ausgeführt, dass es da einfach auch echt krasse Unterschiede auch in der Außenpolitik zwischen Linken und Grünen gibt. Und ich finde es gut, dass die Grünen es hinbekommen haben, dass Sicherheit ein bisschen weitergedacht wird. Also es ist auf jeden Fall auch auf Aufrüstung und in die Bundeswehr investieren. Es ist halt aber auch Cybersicherheit und es ist halt eben halt auch die Ukraine zu unterstützen, was wir ja schon seit Jahren sagen, die Ukraine kämpft um die Demokratie in Deutschland in der Ukraine und dementsprechend ist es gut, dass wir jetzt mit dieser Grundgesetzänderung auch das, was wir an die Ukraine zahlen, von der Schuldenbremse ausgenommen werden kann. Das ist erstmal gut. Dann die 100 Milliarden Euro für Klima sind ein enormer Erfolg für die Grünen. Aber es ist ziemlich genau das, was wir im Wahlkampf die ganze Zeit gesagt haben. Wer CDU, CSU, wer SPD wählt, wählt Parteien, die sich für dieses Thema einfach nicht interessieren. So, das heißt dann halt eben nicht, dass sie Klimaschutz nicht gut finden oder so weiter, aber sie benennen es nicht. Es ist denen nicht präsent im Kopf, sie vergessen es. Und das erkennt man halt total an der ersten Sache, die CDU, SPD halt vorgestellt haben. und Friedrich Merz dann ja auch noch hinkam und sagte, ja, können wir ja Klimaschutz irgendwo in der Begründung erwähnen. Aber das zeigt halt auch nochmal die Priorität dort. Und zwar, ja, es ist halt keine Prio bei Friedrich Merz. Und dementsprechend ist es wichtig, dass die Grünen halt hingekommen sind und halt 100 Milliarden Euro dafür rausverhandelt haben. Und was ich halt insbesondere stark finde, ist, dass wir die Passage Klimaneutralität 2045 nicht als Staatsziel, aber dennoch in den Paragraphen zur Schuldenbremse jetzt drinstehen haben. Und das ist echt ganz krass, dass wir dieses wichtige Ziel, FDP motzt ja schon wieder rum darüber, insbesondere Kubicki, dass wir das halt drin haben in unserer Verfassung, im deutschen Grundgesetz jetzt.
Jetzt gibt es von außen sehr viele positive Stimmen, auch zu den Verhandlungen der Grünen. Also die Grünen bekommen sehr viel Lob, auch von Leuten, die die Grünen vielleicht sonst eher kritisieren.
Ja.
Also diese Verhandlungsweise, ich muss ja sagen, die Grünen haben an sich hoch gepokert, weil an sich ist ja dieses die Ausnahme von der Schuldenbremse, die mehr Investitionen sowohl in Verteidigung als auch in Infrastruktur ja an sich auch mit den Grünen vereinbar, aber natürlich wollten die Grünen jetzt quasi keinen Blankocheck der nächsten Regierung in die Hand drücken und ihre gesamte Verhandlungsmacht abgeben. Von daher haben die Verhandlungen sehr stark geführt mit einem für die Grünen, denke ich mal, gutes Ergebnis. Jetzt könnte man natürlich sagen, und das sagen auch manche, beispielsweise Markus Feldenkirchen, habe ich heute noch ein Interview gehört, sagt, die Grünen haben jetzt eigentlich in diesen 3-4 Tagen Verhandlung mehr erreicht als in 3 Jahren Ampelregierung. Ne, mit dem, es ist das Ziel, ja. 2045 drin steht, wie du gesagt hast, dass eben jetzt 100 Milliarden für den Klimaschutz, das ist ja schon eine riesige Menge. Wie würdest du dem entgegentreten?
Ich hatte das gehört gerade, ich finde ziemlich geil. Ich find's, ja, das ist auf jeden Fall ein Hot Take erstmal. Ist auf jeden Fall ein Hot Take, also kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Boah, ich weiß nicht. Also möglicherweise zeigt es aber auch da schon mal das erste Problem dahingehend, dass Markus Felsenkirchen nicht wirklich weiß, welche Erfolge wir hatten, weil wir es vielleicht einfach nicht kommuniziert bekommen haben. Also ich finde zum Beispiel, wir haben, das ist gegen Ende jetzt nochmal passiert, der Regierungszeit das größte Naturschutzprojekt Deutschlands auf den Weg gebracht, jemals in der Geschichte dieser Republik. Wahnsinnig viele Beiträge, ich weiß gar nicht, wie hoch das gerade ist, aber da wird Millionen investiert in Naturschutz und Artenschutz. Das ist zum Beispiel ein enorm krasser Erfolg. Das wird auf Dauer halt wirklich richtig viel einfach helfen, weil Natur- und Artenschutz ist immer so ein Thema. Ich kenne mich da auch nicht wirklich drin aus, aber das wird immer übersehen, weil, also es gab ja damals schon, ich glaube, Albert Einstein hatte gesagt, so wenn die Bienen halt nicht mehr da sind, haben wir riesige Probleme. Und ich glaube, was halt auch bei fehlenden Insekten, beziehungsweise bei gewissen fehlenden Insekten auch abgeht, kann man ja zum Beispiel in China auch zum Beispiel sehen, wo wir teilweise Menschen ja künstlich bestäuben müssen, per Hand. Ja, ich glaube, wir haben halt wirklich viel erreicht. Aber die Frage ist jetzt, was machst du mit den 100 Milliarden? Also die liegen jetzt da, mit denen kann man jetzt arbeiten. Aber ehrlicherweise sagt ja niemand, dass die auch wirklich genutzt werden. Also ich bitte darum, dass die nächste Bundesregierung sie nutzt. Aber in den ersten Tagen haben sie sofort dem Thema Klimaschutz keine Priorität eingeräumt. Und dementsprechend, sagen wir mal, bin ich mehr als kritisch, dass sie das in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch wieder genauso machen werden, wie schon in den GroKos davor. Und da kann auch am Ende sein, dass man nach 4 Jahren hingeht und sagt, ja, das ist ja super, dass wir jetzt ein Sondervermögen Klimaschutz haben, aber davon wurden nur 3 Milliarden ausgegeben. Wird nicht passieren in der Form, aber die haben jetzt für 10 Jahre 10 Milliarden Euro, ne, 100 Milliarden Euro, entschuldige.
10 Milliarden pro Jahr.
Ja, genau, 10 Milliarden pro Jahr. Und ich kann es mir gerade noch nicht so richtig vorstellen, dass sie diese 10 Milliarden Euro im Jahr ausreizen werden in ihrer Regierungszeit.
Ja, wir haben ja zum jetzigen Zeitpunkt ja nicht mal das. Denn das Ganze muss jetzt ja auch erstmal noch durch den Bundesrat.
Genau.
Da war jetzt lange Zeit fraglich, weil, wie ich auch schon in der letzten Folge angesprochen habe, man braucht auch im Bundesrat eine 2/3 Mehrheit. Da geht es vor allem eben um Bayern, wo halt die Freien Wähler mitregieren und ja, eben auch ihre Zustimmung geben müssen. Die haben jetzt erstmal waren sie dagegen, dann hat Markus Söder anscheinend doch mit seinem Charme überzeugen können.
Genau.
Die Freien Wähler zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass sie dem zustimmen würden. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es durch den Bundesrat kommt. Und dann ist natürlich die Frage, ob 100 Milliarden sind da, aber werden die eben auch genutzt und werden die auch so genutzt, wie die Grünen das gerne
genau
hätten.
Das.
Das ist natürlich eben die Frage, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wie blickst du denn jetzt sonst noch auf die anderen Ergebnisse dieser Regierungsgespräche, was da so drin steht und wie blickst du dementsprechend auf diese Inhalte bezogen auf die Koalitionsgespräche von CDU und SPD und wie diese Regierung eben aussehen könnte?
Also einmal vielleicht nochmal generell zu den 500 Milliarden. Es ist, glaube ich, wichtig, dass jetzt auch die Passage zusätzliche Investitionen drin sind. Das hatte ich ja letzte Woche schon in meiner Memo dann ja dir auch gesagt gehabt, dass ich glaube, das einfach wichtig ist, dass das keine Schatzkiste der nächsten GroKo werden kann. Ansonsten zum Sondierungsding. Boah, es ist schwierig. Also man erkennt auf der einen Seite, glaube ich, dass da sehr viel Misstrauen gegenüber der CDU und der CSU und Merz insbesondere ist, seitens der SPD. Auf der anderen Seite sind CDU und CSU und Merz natürlich auch mit einer enorm deutlichen Position in den Wahlkampf gezogen. Also normalerweise ist ja Union eher sehr auf die Person zentriert, wenig Inhalt im Vordergrund. Das hat Merz natürlich ganz anders gemacht, aber es sind halt auch viele Dinge, wo wir im Wahlkampf auch schon gesagt haben, das wird schwierig umzusetzen sein. Und ich glaube, genau diesen Mix erkennt man gerade im Programm auch oder im Sondierungspapier. Wie gesagt, zum einen, das habe ich letzte Woche schon gesagt, ich finde es halt wirklich sehr, sehr krass und sehr respektabel, wie schnell sie das auch machen insgesamt und versuchen da zu verhandeln, weil Deutschland schnell eine Regierung braucht. Aber das ist halt trotzdem so ein Papier von so Leuten, die halt nicht wirklich zueinander passen. Es ist halt eine GroKo. So,
ist oder ein Papier. Kleiko.
Es ist eine Kleiko. So Leute, die sich halt im Wahlkampf massiv auch angegangen sind. Und gerade wenn man so Richtung Migrationspolitik geht, also ich finde das, also speziell das Wording, ja. Also klar, die SPD versucht da, das kann man lesen und kann man raushören, versucht da auch schon einiges einmal abzuschwächen, was die Union möchte. Aber das Wording ist schon krass. Also das ist schon, also man kann ja trotzdem der Auffassung sein, da muss sich was passieren bei der Migrationspolitik. So, ja, das hat ja auch Robert Habeck auch im Wahlkampf gesagt. Aber ich finde das Wording von Union in dem Sondierungspapier, habe ich so ein bisschen das Gefühl von, da wird die ganze menschliche Perspektive gänzlich ignoriert. Weil klar, auch wir Grüne sagen in unserem Programm, wir werden es wird keine Nullabschiebungen in Deutschland geben, es werden Menschen abgeschoben, das ist so, aber es sind trotzdem individuelle Fluchtgeschichten dahinter. Und ich hatte ja vorhin gesagt gehabt, dass ich in der Flüchtlingspolitik den Grünen beigetreten bin und ich glaube, das muss einfach bedacht werden, zumindest irgendwo. Aber nicht, dass man da irgendwie, das sind keine Zahlen. Klar, es sind auch Zahlen, aber es sind halt im Endeffekt auch Menschen mit einer absolut individuellen Geschichte dahinter und ich finde, das merkt man nicht. Und da ist das Programm, ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt rechtspopulistisch sagen, das Migrationsprogramm, aber es ist schon ein deutlicher Schwenk nach rechts. Und es ist schon, und mir war teilweise die Ampel schon zu rechts, was die Migrationspolitik anging.
Klar, SPD und Grüne haben SPD und CDU haben große Unterschiede, SPD und Grüne auch, SPD und CDU haben große Unterschiede, aber jetzt sieht man ja doch, die können verhandeln, die können aufeinander zugehen. Klar, beim Thema Migration hat zum Beispiel die CDU klar für sich gewonnen.
Ja.
Dafür hat die SPD andere Sachen durchgebracht, die man jetzt vielleicht die man von der CDU sicherlich nicht erwartet hätte. Eben halt so Themen wie Mindestlohn beispielsweise.
Gegebenenfalls. Es klingt so ein bisschen, soll kommen, aber wir müssen darüber nochmal reden. Also das ist so, weiß nicht.
Dennoch finde ich persönlich ist sehr gut, dass die Parteien es schaffen, aufeinander zuzugehen, miteinander vernünftig und respektvoll ins Gespräch zu kommen und dass es bisher einigermaßen flüssig läuft, ohne sich gegenseitig total fertig zu machen, in einer konstruktiven Atmosphäre. Und wenn das so die Koalitionsgespräche laufen und so die Regierung auch läuft, weil niemand hat mehr Bock auf diese Streitereien, die halt in der Ampel waren, dann ist das zumindest alleine, jetzt mal von der inhaltlichen Ebene weg, zumindest ein sehr positiver Punkt, finde ich. Wie siehst du denn jetzt die Rolle der Grünen in der nächsten Legislaturperiode? Also jetzt hatten wir das Wahlergebnis, jetzt kriegen wir die neue Regierung. Die Grünen sind gerade dabei, sich neu aufzustellen, sowohl personell als auch inhaltlich. Wie siehst du das Ganze?
Also ich glaube, einmal ist halt die Rolle auf jeden Fall zu schauen, das Thema Klimaschutz zu erwähnen, aber halt auch, was damit dazugehört. Es ist Umwelt, es ist Naturschutz, es ist die Energiewende. Es ist das Ziel Klimaneutralität, es ist der Kohleausstieg, auf solche Dinge hinzuweisen, weil, wie gesagt, sie haben es in einer Woche, haben CDU und SPD, also ich weiß nicht mehr, eine Woche, es sind jetzt schon mehrere Wochen, aber haben sie es ganz klar gezeigt, es ist nicht die Prio, so, und dementsprechend brauchen wir da einfach ein Korrektiv, was die Themen anspricht. Auf der anderen Seite haben wir dann halt eben eine ganz spannende Herausforderung, weil die demokratische Opposition halt von Linken und Grünen übernommen wird im nächsten Deutschen Bundestag, die FDP rausfällt. Und wir eine unglaublich starke AfD haben. Und gleichzeitig sind die Linken natürlich jetzt auch sag mal, also um Gottes Willen, wenn man die AfD und die Linken gleichsetzt, das ist immer so ein unglaublich beschissener Take. Also sorry, so, das ist, mit Linken musst du nicht einverstanden sein, aber es ist auf jeden Fall eine demokratische Partei. Also, aber sie sind trotzdem halt, haben einen anderen Kommunikationsstil, auch nochmal, sind weniger staatstragend und so weiter, sind halt einfach deutlich linker nochmal. Und ich glaube, da wird es halt spannend, wie zum einen Linke und Grüne es hinbekommen, halt eben gemeinsam auch lauter zu werden, gemeinsam auch die AfD zu übertönen, aber auch gleichzeitig wird es für die Grünen halt darauf ankommen, halt trotzdem aus der linken Mitte irgendwo auch zu sagen, realistische Angebote zu machen, wie es anders laufen könnte. So, das sieht man jetzt zum Beispiel bei den Verhandlungen. Da gab es auch ganz oft die Kritik, die ich nachvollziehen kann von, ey, warum habt ihr da jetzt überhaupt irgendwas zugestimmt? Man hätte die CDU da jetzt in die Ecke treiben müssen und hätte so schnell wie möglich eine komplette Abschaffung der Schuldenbremse einfordern müssen. Aber ich glaube, das ist eben genau das, was die Grünen jetzt anders machen wollen. Und zwar, jo, wir kritisieren lautstark, was CDU und CSU machen, aber trotzdem wollen wir halt irgendwelche Angebote machen, die realistisch umsetzbar sind. Weil Politik muss halt verändert werden. Also Politik nur rumzuschreien, Veränderung, Veränderung, bringt halt nichts. Wenn wir diesen Planeten retten wollen, wenn wir die Menschheit retten wollen, dann muss halt Politik wirklich umgesetzt werden. Und dann muss man halt auch dahin gehen, wo Veränderungen kommen. Und das ist dann halt wieder die Regierung. Das heißt, glaube ich, für die nächsten Jahre ist Grüne Aufgabe, ganz knallhart an seinen eigenen Programmen zu feilen, Positionen zu gewinnen, aber halt auch gute Angebote zu schaffen, was ab 2029 in der Regierung dann wieder anders laufen könnte. Und dann müssen Grüne wieder rein.
Glaubst du, dass sich da personell auch noch einiges ändern wird? Also die jetzigen Parteivorsitzenden, also Felix Banatschak und
Franziska Brandner.
Danke dir. Kurzes Blackout. Die beiden wurden ja, so zumindest der Vorwurf, ja, vor allem an die Parteispitze gebracht, um eben auch einen Robert Habeck zu den Rücken zu stärken. Wenn jetzt Robert Habeck eine weniger wichtige Rolle in der Legislaturperiode spielen wird,
ja,
spielen die dann personell noch eine relevante Rolle oder spielt sich die Grünen auf? Weil die Grünen haben ja in der Vergangenheit sehr viel immer das Personal gewechselt und da ist natürlich jetzt die Frage, wie es weitergeht.
Ich hoffe, dass das passiert. Also ich finde, also ist es natürlich so, in der Partei kennt man natürlich irgendwie die Person nochmal mehr, hat nochmal mehr Ahnung und so weiter. Aber wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass Felix Banatschak ein Robert Habeck-Versteher ist, hätte ich dem gesagt so, ja, der Felix ist ein wahnsinnig großer Pragmatiker, aber der ist bestimmt kein Habeck 2.0. Felix ist in vielen Positionen deutlich linker nochmal als Robert Habeck. Das ist aber auch total egal, weil Felix Felix ist. Wir hatten Felix Banatschak in der WS als Landesvorsitzenden und ich habe ihn als eine Person kennengelernt, der war auch des Öfteren in Solingen, der, ja, man merkt einfach, dass er aus dem Ruhrpott kommt. Es ist sehr viel einfach so wirklich auf dem Boden geblieben, kommuniziert vernünftig und hat halt auch immer das Soziale als absoluten Schwerpunkt und kann dennoch, weil er halt gerade sagt, er ist super links, sagt, aber wenn man super linke Politik umsetzen möchte, muss man halt pragmatisch sein, weil sonst wird die linke Politik nicht umgesetzt. Und dementsprechend, Felix ist ein ganz eigener Charakter und ich freue mich total auf die nächsten Monate, dass die Bundesrepublik diesen Menschen kennenlernt, weil er ein unglaublich fähiger Politiker ist. Und Franziska Brandner, klar, Franziska war parlamentarische Staatssekretärin unter Robert Habeck, war auf jeden Fall auch eine, die sehr viel auch Robert Habeck unterstützt hat. Aber wenn man halt mehrere Artikel damals gelesen hat, hat sich Franziska Brandner halt dahingehend einen Ruf gemacht, weil sie eine unglaublich harte Verhandlerin ist. Und es ist halt so, normalerweise parlamentarische Staatssekretäre managen so ein bisschen ein paar grobe Abläufe, gerade im Kontakt zu den Parlamentariern, zu den Bundestagsfraktionen, aber die treten jetzt nicht so richtig irgendwo auf internationalem Level auf und verhandeln dort. Das machen eher die verbeamteten Staatssekretären. Das war bei Franziska ganz anders. Franziska ist hingegangen und hat gesagt, nö, das mache ich selber. So, und deswegen hat sich einen unglaublich krassen Ruf in Europa erarbeitet, in ihrem Bereich, als harte Verhandlerin. Und dementsprechend, die ist eine komplett eigenständige Person, eine absolut krasse Powerfrau. Und ich freue mich richtig darüber, dass wir die jetzt auch an der Spitze haben.
Was wären denn jetzt so deine Wünsche, die du an die nächste Regierung stellen würdest oder deine Forderungen, wenn man so will?
Also ich glaube, die nächste Regierung, also ich wünsche mir einmal, dass wir einen Bundeskanzler Friedrich Merz erleben, der versteht, dass er Bundeskanzler für alle Deutschen sein muss. Und da habe ich meine größte Zweifel dran, weil ich hatte das Gefühl im Wahlkampf, der ist von Tag zu Tag engstirniger geworden. Je näher der Wahltag kommt, müsste man normalerweise sich ja auch sagen so, guck mal, ich sehe die Umfragen, ich weiß, dass ich wahrscheinlich Bundeskanzler werde, aber er wurde aus meinem Gefühl immer radikaler in der, vom Wording her, nicht von den Inhalten her. Und alleine jetzt auch nochmal gegen Ende so zu sagen, so, jo, hier die ganzen linken Spinner und so weiter, alle so, das ist so bescheuert gewesen. Entschuldige, so, aber bei Friedrich Merz so, ist so ein bisschen meine Schwäche, wo ich ein bisschen angepisst werde, weil ich das nicht checke. Das Land ist so dermaßen gespalten und ich hoffe da, dass wir wirklich einen Bundeskanzler bekommen, der versteht, dass er halt Bundeskanzler für alle sein muss und der muss dann halt auch einfach über seinen eigenen Schatten springen und muss verstehen, dass halt seine Positionen vielleicht seine Positionen sind, aber dass er als Bundeskanzler versuchen sollte, alle Leute mitzunehmen und nicht erstmal die Hälfte dieses Landes als Spinner zu bezeichnen. Ja, er hat später gesagt, das meinte er so nicht, aber es kam offensichtlich bei ganz vielen Leuten so an und dann ist die Reaktion vielleicht eher so wie, war nicht so gemeint, tut mir leid. Ja, das kann er aber offensichtlich noch nicht und das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir endlich eine Partei, also eine Parteienregierung, die wirklich nicht streitet. Das ist, sie machen das gerade ganz gut. Es gibt aber auch da schon die ersten Hinweise darauf. Na klar, nach dem Wahlkampf ist das auch normal und so.
Pistorius,
genau. Ja. Ich hoffe wirklich, dass das alles ein bisschen
Ruhe kommt. Das war auch noch im Rahmen.
Ja, es ist total im Rahmen. Ich kann die Kritik von Pistorius ja komplett nachvollziehen, ja auch. Aber ich hoffe da dennoch, dass da jetzt nicht so viele Sachen rumgeschickt werden, mal kurz im Spiegel oder mal dem Bild irgendwelche Sachen aus der Fraktion geschickt werden oder so. Es tut, glaube ich, echt mal gut.
Alles klar. Alles Weitere wird die Zukunft zeigen. Ja. Vielen Dank dir, Niklas.
Ja, danke dir dafür für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content, sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.